Unser Predigtext steht heute im Lukas-Evangelium Kapitel 19. Lukas 19 und dort Vers 28 bis Vers 40. Einzug Jesu in Jerusalem. Und als Jesus das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie Jesus ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Es ist ja heute ein denkwürdiger Tag. Sie sehen's an den Straßenrändern, an den großen Plakaten, dass heute viele ihre Empfehlung geben und sagen, wir haben auch einen Kandidaten. Und wir wollen ja all denen, die sich heute zur Wahl stellen, unseren Respekt erweisen. Auch unsere Hochachtung für all den Einsatz, dass es Menschen gibt, die sich für die politischen Ämter in unserer Demokratie zur Verfügung stellen und die bereit sind zu kandidieren. Da werden viele sagen, ja, das ist unser Kandidat, das ist unsere Frau, das ist unser Mann, den können wir empfehlen. Vielleicht könnte das an diesem Tag ein wenig missverständlich sein, was da hier beschrieben ist im Evangelium. Als ob die Jünger ihren Kandidaten präsentieren wollten. Nein, so war diese Demo nicht gemeint. Sie haben zwar Jesus durch die Straßen geführt, aber es geht weder um die Erst- noch um die Zweitstimme, es geht um keine Wahl, sondern das, was hier interessant ist, die ringen gar nicht um die Zustimmung der Menschen, sondern sie freuen sich, dass Jesus jetzt schon in der Macht ist, dass er die Herrschaft hat. Es kann ja in diesen Tagen das manchmal missverstanden werden. Gestern Abend war schon das Thema angegeben worden in diesem Spiel, das er dargebracht wurde. Wo bleibt denn der Jubel? Sieht manchmal so aus, wie wenn der Jubel, der Jesus entgegenklingt, so schwach ist, so dürftig. Es war vorhin auch zaghaft, was wir gesungen haben. Das ist dann schon schön, wenn die Posaunen einstimmen und wir richtig das spüren. Da heißt doch auch, die Jünger schrien laut. Ob schön war, weiß ich nicht. Aber sie schrien laut, sie waren überzeugt, es hat sie erfüllt und sie wollten es laut in die Welt hineinrufen, und plötzlich springt der Funke über. Der Prophet Jesaja hat ja einst vom Kommen Jesu gesagt, er wird nicht rufen noch schreien, man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Es ist leider so, dass man in unserer Welt wenig Kenntnis von Jesus nimmt. Es geht an vielen vorüber und es gibt sicher viele Zeitgenossen, die überhaupt noch nie verstanden haben, dass wir wirklich überzeugt sind, dass Jesus heute der Weltherrscher ist, der König. Darum ist es schön, wenn wir in diesen Adventstagen laut singen, laut jubeln, fröhlich sind und sagen sie das vielen weiter, was sie erfüllt und was sie so fröhlich macht. Mein erster Punkt, wir haben den König, wir haben den König. Und heute am Tage einer demokratischen Wahl dürfen Sie mich nicht missverstehen, als ob es uns um die irdischen Könige ginge. Ein Gemeindeglied unter uns, es ist schon eine der Älteren, und wenn ich recht sehe, wohl die Einzige, die mir bei jedem Besuch sagt, ach schade, dass wir keinen König mehr haben. Und dann spricht das Herz noch in der lieben Erinnerung an den König Wilhelm, von dem sie einst auch die Bonbons erhalten hat, wenn er mit seinen zwei Spitzern spazieren ging. Aber vielleicht war das am König Wilhelm II. In von Württemberg das Allerbeste, dass er ja gar nicht geherrscht hat. Er hat ja ganz sein Parlament wirken lassen. Er hat sich der Wohltätigkeit hingegeben. Und das ist gut so. Wir kennen viele andere Könige, die nur im Pomp geherrscht haben, im Luxus, alles für sich gebraucht haben, bis hinein in unsere Tage. Viele Könige sind den luxuriösen Schlagerstars gleich, die viel Geld haben und es dann im Überfluss verschwenden. Darum ging es ja gar nicht um eine irdische Königsfigur, sondern was die Leute da rufen, das hat ja seine Bedeutung, weil das Zitate aus dem Alten Testament sind. Und wenn Sie einmal in Ihrer Konkordanz, in Ihrem Nachschlagewerk unter König schauen, dann merken Sie, dass das ganz früh schon so war, dass König eigentlich ein Titel war, der nur Gott zustand. Als Saul, der König, gewählt wurde, da sagte Gott, jetzt haben Sie mich verworfen, warum brauchen die einen König? Ich bin doch König. Und wo das Königsamt in Israel recht verstanden wurde, da war es immer nur ein Dienstamt in Vertretung des ewigen Gottes, wo David der Demütige oder Salomo es aus der Hand Gottes genommen hat, aber oft wurde das Herz stolz und eigenmächtig. Und dann gibt es die schönen Psalmen. Der Herr regiert über die Lande, er ist König immer und ewiglich. Und wenn Sie jetzt all diese Psalmworte singen, dann heißt das doch, jetzt kommt der lang verheißene Messias-König, der Christus, der von Ewigkeit zu Ewigkeit geherrscht hat. Viele unserer jungen Leute bewegt das im Streit, im Religionsunterricht, wo denn das drin ist mit der Göttlichkeit Jesu. Da, wo die Leute ihm zujubeln und Jesus ihnen nicht wehrt. Jesus hat sie lange Zeit in der Zurückhaltung gelassen und sagt, redet nicht drüber, weil Jesus noch den Weg zum Kreuz gehen muss. Er muss noch die Schuld der Welt tragen. Darum will er nicht zu früh verehrt sein. Aber er hat nie widersprochen oder es dementiert, wenn er als der große Messias-König gepriesen wurde. Er ist der richtige König, der herrscht, der Macht hat in der Welt und dem alles gehört und dem alles in seiner Hand liegt. Und jetzt muss ich Sie bitten, wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie einmal noch den Propheten Sacharja auf, wo wir im Kapitel 9 die Weissagung vom Einzug Jesu in Jerusalem gelesen haben. Später hat ja ein türkischer Muslimherrscher, der im Namen der Besatzungsmacht in Jerusalem gewirkt hat, jenes goldene Tor in Jerusalem am Eingang zum Tempel zumauern lassen. Und es ist bis heute das zugemauerte goldene Tor, weil durch dieses Tor einst Jesus nach Jerusalem eingeritten ist. Und es ist die Erwartung auch der Juden, dass ihr Messias einmal durch dieses Tor einziehen wird. Und um die Sperre ganz sicher zu machen, haben die Araber noch einen Friedhof davor angelegt, damit der Messias nicht hindurchgeht, denn er würde sich ja unrein machen in den Gräbern. Vielleicht haben sie sich an der Auferstehung der Toten versetzt, wenn der Messias wiederkommt und noch einmal durchs goldene Tor einzieht. Das ist Zacharja 9. Siehe, da kommt ein König. Aber nun kommt im Kapitel 12 die große Weissagung. Wie die Weltvölker zwar alle Spannungsherde der Welt lösen können, aber an einer Stelle machtlos sind. Jerusalem, das kann nicht mehr gelöst werden. Jerusalem wird zum Laststein werden für die Völker, Vers 3. Jerusalem, Vers 2, wird zum Taumelbecher werden für alle Völker ringsumher. Wir wissen nicht genau, wann diese Stunde kommen wird, aber in diesen gegenwärtigen Auseinandersetzungen über Nahost verstehen wir viel mehr, warum es immer wieder heißt, alle Völker, die dort gerichtet werden und die machtlos sind, und wie am Ende der Herr für sein Volk Israel streitet. Darum soll Jerusalem getrost sein, heißt es im Vers 6. Und ab Vers 9 dann, dass Israel klagen wird über den Durchbohrten, eine Erinnerung an den Gekreuzigten. Und im Kapitel 14 noch die große Weissagung, wie dann die Feinde Jerusalem und Israel endgültig auslöschen wollen. Diese schreckliche Not, die über die Bevölkerung kommt, die Deportation der Hälfte der Bevölkerung Jerusalems. Und mitten in dieser ganzen Not wird plötzlich der Messias-König auf dem Ölberg stehen. Auf dem Ölberg, da wo er genau damals eingezogen ist, von Betphage und Bethanien. Und dort wird er stehen. Und dann heißt es im Vers 9, und Sie müssen immer wieder sehen, dass die Bibel sich selber auslegt und dass die Bibel einen großen inneren Zusammenhang hat. Wir sehen ihn oft nicht. Der Herr wird König sein über alle Lande. Das, was die vorweggenommen haben, war doch das schon durch die Wirren der Weltgeschichte hindurchgeblickt. Und sie freuen sich und beten ihn an. Und wenn wir Advent feiern, dann wollen wir laut unsere Lieder singen, weil wir wissen, Jesus ist der ewige König. Und am Ende all der kriegerischen Auseinandersetzungen, wir wissen nicht, wie lang das dauern wird und wie viele Jahrzehnte noch durch die Welt gehen. Aber am Ende wird doch Messias kommen und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Er wird der König sein, der Gericht hält über alle Welt, über alle Völker. Er wird im Psalm 2 gefragt, warum toben denn die Völker so? Wir können uns ganz behaglich zurücklehnen. Sie verstehen es richtig, wie der Glaube auch diese große Ruhe hat. Ganz behaglich zurücklehnen und sagen, lass sie doch reden. Lass sie doch spotten, lass sie doch lachen, lass sie doch höhnen. Der König Jesus wird sein Wort erfüllen und er wird wiederkommen und wir werden ihn sehen in seiner Schönheit. Es ist etwas Großes, wenn wir in diesen Tagen die Lieder anstimmen, wenn wir von ihm reden. Es macht nichts aus, dass auf der Straße nicht seine Plakate hängen. Wir wollen keinen Wettstreit mit den irdischen Herren haben. Auch damals hat das Jesus nicht bedrückt, dass die Kaiserin Rom die großen Sprüche machten und der Herodes und der Pilatus die Macht hatten. Es sieht manchmal so kümmerlich aus, was Jesus in unseren Tagen tut. Er ist der Herr und König. Er kommt daher im Namen des Herrn. In der ganzen von Gott ihm verliehenen Macht und Größe. Nun mache ich eine zweite Beobachtung. Er kann über alles verfügen. Haben Sie schon einmal ein Auto gemietet? Bei Interrent oder Avis oder wo Sie das gemacht haben? Da wissen Sie, dass das manchmal Zeit braucht, bis die Formulare ausgefüllt werden. Nun ist das auch wichtig, damit nicht einer so ein Auto nimmt und einfach abhaut. Und wenn Sie unbekannt sind, dann muss man noch eine Kaution hinterlegen. Schließlich ist das kein Pappenstiel. Da wird ein Auto anvertraut, mit dem geht man also nun los. Mich hat das immer wieder gestört, wie Jesus hier unsere ganzen Eigentumsrechte auf den Kopf stellt. Und das könnte ja heute einer in den falschen Hals kriegen, als ob Jesus meint, man könne da hierhin und dorthin laufen und einfach sich die Sachen abholen und sagen, nun ja, da lassen wir eben so einen Esel mal mitlaufen. Ist ja nicht gerade die feine Tour. Aber es ist ja interessant, was Jesus tut. Er sendet seine Jünger, sie sollen hineingehen in das Dorf und er beschreibt ihnen genau, in welchem Hof sie dieses Eselfüllen finden und sie sollen es losbinden. Und wenn dann der Besitzer kommt und sagt, hey, 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 was haben wir denn da? Ist das die feine Art? Lasst meine Sachen da. Dann sollen sie sagen, der Herr bedarf sein. Nun ist das ja bei uns immer ein bisschen schwierig von der Sprache her, aber das ist im Hebräischen, im Aramäischen auch nicht anders. Der Herr und die Dame, das sind also die, die bei Lennartz und Blein und Hanke und Kurz und so weiter ihre Kleider kaufen. Der Herr, aber das ist ja nicht das gemeint, der Herr, der nicht mehr ohne Hut geht, sondern das meint ja den Herrscher der Welt. Das war in Israel eben auch dieses Wort für diese große Souveränität Gottes. Ihr dürft sagen, der Herr bedarf sein. Und gerade eben wieder beim Text verlesen, habe ich gedacht, es steht gar nicht da, wie der geguckt hat, der Besitzer. Wie war dessen Reaktion? Offenbar ließ er die Jünger machen, sonst hätte er ja ihnen gewehrt oder hätte er die Polizei geholt oder irgendwas hätte er gemacht oder dreingeschlagen. Er musste nicken und sagen, die haben recht. Wenn der Herr kommt. Ist ja bei Juden auch heute bis in die alltäglichen Sprichwörter hinein. Wenn der Herr kommt, dann ist alles anders. Wenn der Herr kommt. Und da meinen Sie, den Messias-König, auf den Sie noch warten. Und wo wir Christen sagen, wir kennen ihn. Es ist der, der gekommen ist, der in Bethlehem geboren ist. Der bedarf seiner. Er muss nur sagen, dann kann er drüber gebieten. Es gehört ihm doch alles. Er hat doch alles geschaffen. Es ist doch sein Eigentum, die ganze Welt. Wir stellen die Dinge auf den Kopf und wir nehmen so viel in unsere Hand. Uns gehört alles, vielleicht fällt es uns erst auf, wenn wir in diesen Tagen Wahlparolen sehen, wo dann plötzlich so getan wird, dass gesagt wird, Frauen können allein über ihren Bauch entscheiden. Niemand kann allein über sich entscheiden. Wir auch nicht über unseren, wir Männer auch nicht. Und nicht über unsere Hände und nicht über unseren Kopf können wir allein verfügen, weil das Eigentum des Herrn ist. Wenn einer sagt, es gibt keinen Herrn, dem ich gehöre, ich bin der Herr, ich bin der Boss, ich darf befehlen, ich kann gut und böse setzen, wie ich will, gut. Aber er muss dann vor seinem Herrn einmal stehen und das verantworten. Für uns, die wir den Herrn kennen, den Herrn, der Macht hat, ist das wichtig. Sein Eigentum ist seine Sache. Darum gehen wir auch so sorgfältig mit den Dingen um. Ich bin immer wieder überrascht, wie manche der Christen erst aufwachen, weil sie an die Umweltverträglichkeit denken. Ich meine, schon als Haushalter Gottes haben wir eine Verantwortung, wie wir mit den Gütern dieser Welt umgehen, die uns Gott anvertraut hat. Was mache ich mit dem? Mit meiner Kraft, mit der Zeit, mit meinem Leben, mit meinem Körper? Es ist sein Eigentum. Und er kann befehlen und er kann verfügen. Und da wird mir dies auch ein ganz großer Trost und eine Freude. Jeder von Ihnen hat Schwierigkeiten, seinen Leib zu zähmen. Unsere Gedanken sind sprunghaft. In der Tiefe unserer Seele wohnen Sehnsüchte, Lüste und Triebe, die wir nicht steuern können. Es ist manchmal unheimlich, dass wir sagen, ich tue Dinge, die ich gar nicht will. Und ich kann gar nicht das richtig was ich mit meinem Leben eigentlich tun und schaffen will. Das ist doch wunderbar, wenn Jesus in sein Eigentum kommt. Und davon redet ja die Adventszeit. Er will einkehren in unsere Herzen und er hat Macht, auch über meine Gedanken. Sie müssen ihm nur die Türe öffnen. Er soll über meinen Willen herrschen. Es braucht eine persönliche Hingabe. Ich bedauere, dass das in unserer Kirche so wenig gelehrt wird. Dass man immer Angst hat vor einer bewussten Entscheidung. Ich biete Ihnen auch heute die Aussprache an. Dass Sie mit jemandem beten, da sind Leute da, wo Sie das gern noch einmal bekräftigen können. Ich möchte das alles noch einmal vor Jesus ausbreiten. Auch die unheimlichen Tiefe unserer Träume, unserer Sehnsüchte und Wünsche, die uns oft so unstet hin und her treiben. Wenn er die Zügel hat, wenn er der Reiter ist, dann kann er mich richtig in der Bahn halten. Er braucht das ja eigentlich nicht. Es ist sehr demütig, dass Jesus auf so ein Eselsfüllen steigt, wenn das wenigstens ein schnittiger Gaul wäre. Oder eins unserer prächtigen Karossen, unserer Fahrzeuge. Aber so demütig ist Jesus. Ihm ist gerade ein Esel, und das ist ja bei uns nicht ein Ehrenwort. Also wir dürfen Esel Jesu sein. Leute, wo er sagt, ich brauche dich. Ich brauche dich. Es ist seine Ehre in unserem Leben, seine Königsherrschaft sichtbar zu machen und auszubreiten. Wunderbar, er nimmt uns in seine Zucht. Noch ein letztes, da steht vom Loben und vom Danken. Da stehen sie am Straßenrand und jubeln und jubeln und jubeln. Ja, was tun sie eigentlich? Was tun die Leute eigentlich gegen das Elend der Welt? Gar nichts, sie singen. Sie sind recht untätig. Es ist ja in unseren Tagen so, dass man immer nur noch von der Aktivität der Christen spricht. Und man muss etwas tun. Nun, Sie wissen auch, dass mir das wichtig ist, dass ich gerne in der kurzen Zeit meines Lebens etwas wirken will. Aber wir müssen aufpassen, dass unsere Taten gar nicht das Entscheidende sind. Auch gehört das nicht zum Kennzeichen der Christen. Ist nicht richtig. Es ist eine Folge des Glaubens, dass wir in all den Ämtern, in die uns Gott hineingestellt hat, unsere Pflicht tun und Gutes tun. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, es kommt nur auf die Tat an. Ist nicht richtig. Steht oft in der Bibel drin, und Sie können das oft lesen, dass es auf das Gotteslob und auf die Anbetung ankommt. Nicht um irgendwelche unverständlichen Worte, die wir lallen, sondern dass wir zuerst in unserem Leben ihm, Jesus, dem König, den ersten Platz einräumen und uns einfach seiner Nähe freuen. Und das andere, das kam dann. Es war ja erstaunlich, wie diese ersten Christen nachher Liebe im täglichen Leben verwirklichten, wie spontan aus ihnen herauskam. So ist das auch wirklich. Wie ein selbstlaufender Fluss, der sich einfach ergießt, wie eine Quelle, die strömt. Darum ist so wichtig, dass wir das wieder erkennen. Wir wollen loben und singen und uns freuen. Und gerade heute, wo unser Glaubensleben ja ganz anders aussieht. Wir haben viele Probleme, wir haben Nöte, wir haben Komplexe. Wahrscheinlich gibt es gar keinen, der nicht seelisch schwer angeschlagen ist und leidet, der bedrückt ist und sich kaum seiner schweren Depressionen entledigen kann. Und das liegt ja alles auf uns. Jetzt versuchen wir, das alles von uns abzuschütteln und wir kriegen es nicht los. Ich möchte Ihnen den Weg zeigen, dass Sie einfach in diesen Adventstagen anfangen mit Danken und mit Loben. Freuen Sie sich. Und Sie werden auf einmal merken, wie dann manche Last auch von Ihrer Seele weicht. Wie das Medizin ist, Heilkraft. Wenn auf einmal die Ängste von uns weichen, die Sorgen nicht mehr da sind, weil wir unser Leben wieder ganz neu in die Hände Jesu legen. Auch die Zweifel und die Anfechtung, legen Sie sie einfach weg. Denn er hat das versprochen, dass er alles managt, was Sie doch nicht managen können, weil er der Herr ist und weil Sie ihm gehören. Und Sie werden das erleben, wie er Sie hindurchführt. Wir können nur staunen. Ich habe das oft erzählen gehört von Christen, die sagten, ich wusste nicht, wie diese nächsten 48 Tage vorübergehen sollen. Es ist einfach unmöglich. Und nachher sagten sie, Gott hat es ganz anders gefügt und ich kann ihn nur preisen. Im Rückblick kann man nur staunen, wenn er wirklich der Herr und König ist, wenn man ihn machen lässt. Er ist stärker als meine Dunkelheit und stärker als mein Leiden und stärker als meine Verzweiflung. Singt doch mehr, betet ihn an, freut euch seiner Macht und jubelt ihm zu. Das soll uns gar nicht stören, wenn die anderen sich dran stoßen und sagen, was jubeln die? Die kennen Jesus nicht. Darum kennen sie die Freude dieser Tage nicht. Wir wollen laut jubeln über den großen Taten Jesu, die wir schon erfahren haben. Und weil wir ihn wissen in der Macht, er kann herrschen, er will herrschen und er bringt alles zurecht. Lobt und preist ihn mit lauter Stimme und freut euch. Amen.